Hey Leute, schön, dass ihr wieder einer neuen Folge von Freisprech lauscht. Diesmal geht es um das Thema Sexualassistenz. Das sind Menschen, die sexuelle Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen oder für ältere Menschen anbieten. Denn fast alle Menschen haben das Bedürfnis, auch mal umarmt oder berührt zu werden. Und das nicht nur von Händen in Latexhandschuhen. Genau darüber spreche ich mit Flo, einem von nur rund 40 männlichen Sexualbegleitern in Deutschland. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Antje Nicola Mönning. Ich bin Schauspielerin, Produzentin und Komponistin beim WTP-Kollektiv und Autorin des Buches Nicht normal ist ganz normal. Juristisch gesehen gehören diejenigen, die Sexualassistenz anbieten, übrigens zu den Prostituierten. Leider wird also auch diese Berufsgruppe quasi ein Berufsverbot ereilen, wenn sich einmal das nordische Modell durchsetzen sollte. Dabei ist ihre Arbeit von unschätzbarem Wert für diejenigen, die sie in Anspruch nehmen. Denn dazu gehören zum Beispiel auch Traumapatientinnen, die nach schweren sexuellen Übergriffen auf eine sichere Weise wieder lernen möchten, Berührungen zuzulassen. Oder eben ältere Menschen, die nach 60 Jahren ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben und einfach mal wieder eine Umarmung spüren möchten. Ja, hallo Flo. Schön, dass wir uns jetzt hier getroffen haben.
Hallo.
Hallo. Das Thema, um das es heute geht, also Sexualbegleitung, Sexualassistenz, ist ein sehr spannendes. Aber ich möchte jetzt erstmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich sehr lustig, weil wir in Essen waren gemeinsam. Ich habe da eine Lesung gegeben und du warst mit deiner Partnerin da. Und wir haben uns danach so nett unterhalten, dass ich gesagt habe, wow, das ist ein spannendes Thema. Daraus möchte ich sehr gerne mal einen Podcast machen. Und jetzt treffen wir uns hier in München. Das ist ja auch irgendwie schön.
Korrekt, ja. War eine schöne Lesung, hat mich sehr gefreut. Und ich finde es total klasse, dass du dieses Thema überhaupt aufgreifen willst.
Ja, danke dir dafür erstmal. Und das Thema ist ja tatsächlich eins, was mir dabei aufgefallen ist, was überhaupt noch nicht bekannt ist, ne?
Sagen wir so, es ist schon bekannt, aber in der Regel nicht der weiten Öffentlichkeit, sondern es ist ein kleiner Kreis von Betroffenen, die sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, aber die breite Öffentlichkeit kennt davon gar nichts.
Wenn jetzt jemand von euch, der oder die hier zuhört, nicht weiß, was Sexualbegleitung oder Sexualassistenz ist, würde ich das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Das sind sexuelle Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Und diese Dienste werden zum Beispiel ja auch in Altersheimen oder für Menschen mit Demenzerkrankungen angeboten, weil diese Menschen natürlich auch eine Sexualität haben und sich manchmal auch einfach nur danach sehnen, zum Beispiel berührt oder gestreichelt zu werden. Und in unserer Gesellschaft eben oft vergessen wird, dass Sexualität Menschen ja auch bis ins hohe Alter begleitet zum Beispiel. Und wenn, dann wird das höchstens mal thematisiert, wenn ältere Menschen gegenüber dem Pflegepersonal übergriffig werden. Und genau da setzt ja auch eine Sexualassistenz an, weil die solchen Problemen vorbeugen kann. Habe ich das jetzt so korrekt zusammengefasst?
Das hast du relativ gut zusammengefasst, genau. Es ist tatsächlich so, dass es überhaupt kein Bewusstsein gibt in der heutigen Pflegelandschaft, egal ob es jetzt Behinderteneinrichtungen sind oder Senioreneinrichtungen sind, für die persönlichen Nähebedürfnisse von Bewohnern. Man legt Wert auf Verwahrung, Verwaltung, aber nicht auf die menschliche Komponente. Und jeder Mensch, egal wie alt er ist, egal welche Behinderung hat, hat ein Bedürfnis nach Nähe und Körperlichkeit. Und wir Sexualbegleiter sind bereit, dieses zu schenken.
Das finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig toll. Also ich finde es großartig. Schon als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, wow, super, dass es sowas gibt, weil ich glaube, das Bedürfnis danach ist sehr groß und ich finde das auch sehr respektvoll gegenüber denjenigen Menschen, die das in Anspruch nehmen. Warum sollten auch zum Beispiel Menschen mit Behinderungen keine sexuellen Bedürfnisse haben?
Das ist richtig, das sagst du jetzt, aber in den Köpfen der, sag ich mal, Betreuer kommt das nicht vor. Und wenn man ehrlich ist, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir das auch gar nicht so bewusst geworden. Auch der normalen Bevölkerung, die nicht einen, sag mal, Behinderten oder einen Senior in der Verwandtschaft hat, da kommt man gar nicht auf die Idee. Und wenn man da sagt, ja, aber warum sollen denn Menschen mit Behinderung keine Nähe oder Zärtlichkeits- oder sexuellen Wünsche haben? Ach ja, stimmt ja. Die haben ja auch Bedürfnisse. Und das ist einfach im Bewusstsein der Öffentlichkeit quasi nicht vorhanden.
Und genau deswegen sprechen wir ja heute darüber. Und ich finde es total spannend, gerade jetzt aus deiner Perspektive zu hören, wie du überhaupt darauf gekommen bist, das dann zu machen. Also wie hast du zum ersten Mal von Sexualbegleitung oder Sexualassistenz erfahren?
Ja, das hat einen persönlichen Hintergrund. Ich habe eine Partnerin gehabt, die an Krebs erkrankt ist. Und ich habe festgestellt, dass die Erkrankung mit meinem Partner etwas gemacht hat. Veränderte Wünsche, veränderte Libido. Und dann haben wir uns dann hinterher überlegt zu sagen, ja, Moment mal eben. Es gibt ja aber nicht nur Erkrankungen, die zu einem veränderten Sexualbedürfnis führen. Und sind sehr schnell auf die Idee gekommen zu sagen, es gibt auch Menschen mit Behinderungen. Was machen die eigentlich, wenn sie sexuelle Wünsche haben? Welche Chance haben sie, das auszuleben? Und wenn man einmal so weit ist, dann geht man auch sehr schnell hin und sagt, ja, okay, Moment, es gibt ja nicht nur Erkrankte oder Menschen mit Behinderung, sondern es gibt auch noch Senioren. Was ist denn, wenn eine Partnerschaft nach 60 Jahren damit endet, dass eine Partnerin oder ein Partner stirbt und es bleibt einer übrig? Wer nimmt den denn mal in den Arm? Ein Pflegepersonal huscht da mal schnell durch, sorgt dafür, dass alles schnell sauber gemacht wird. Das Pflegepersonal zieht sich vielleicht so einen Latexhandschuh an und wischt einmal kurz über die Wange und sagt, alles gut heute. Und das war's denn dann auch. Und so haben wir uns die Frage gestellt, was passiert mit diesen Menschen? Welche Chance haben diese Menschen auf Nähe und Zärtlichkeit oder auch Sexualität? Und sind dann auf dieses Thema der Sexualbegleitung gestoßen und haben uns dann informiert.
Okay, und wo seid ihr darauf gestoßen? Also gibt es da schon Organisationen, die zum Beispiel Kurse oder Seminare anbieten?
Ja, es gab in Trebel das ISBB. Das hat ganz bewusst dafür Sorge getragen, dass dort Menschen mit Behinderungen eine bewusste eigene Sexualität erfahren können und hat dort auch Sexualbegleiter ausgebildet. Dieses Institut gibt es altersbedingt jetzt nicht mehr, aber es gibt ehemalige Schüler, die das weitermachen. Das ist jetzt das ISBB in Baal, das ist bei Duisburg. Und dort habe ich mich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen.
Was lernt man dann in so einer Ausbildung?
Da geht es eher um das Lernen, wie gehe ich mit Menschen mit Behinderungen zum Beispiel um. Es gibt ja unterschiedliche Behinderungsarten, unterschiedliche Behinderungsformen. Wie lerne ich ein nicht übergriffiges, achtsames Verhalten gegenüber Behinderten? Es ist das Erste, was mir passiert ist, es ist ein Mensch mit Behinderung dazugekommen und wir wollten in einen anderen Raum geben und sagen, ach ja, komm, ich bring dich schon mal rüber, nehme den Rollstuhl und schiebe ihn ungefragt einfach in den Nebenraum.
Okay, ja.
Ja? Das ist so ein Klassiker. Das ist ein typisches, klassisches, von vielen Menschen mit Behinderung als übergriffig empfundenes Verhalten. Die sind nämlich nicht doof. Die können selber entscheiden, ob sie geschoben werden wollen oder ob sie selber schieben wollen. So, und das ist das, was man zum Beispiel ganz praktisch lernt im Rahmen dieser, ich nenne es mal, Ausbildung. Dazu gehört aber auch, dass man verschiedene Krankheitsbilder lernt. Also, welche Probleme haben Menschen mit Muskeldystrophie? Was für Probleme haben Autisten? Da gibt es ja von bis. Wir lernen also durchaus wie ein Pfleger Krankheitsspektren oder Behinderungsspektren, um dort dann auch richtig agieren zu können. Wenn jemand zum Beispiel ein Krankheits- oder Behinderungsbild hat mit Atemschwierigkeiten, dann muss ich dann natürlich ganz bewusst drauf achten. Das sind Themen und was wir lernen, ist im Grunde das Verhalten mit dem Probanden. Und der Proband ist dann jemand, der sich zur Verfügung stellt für eine Sexualbegleitung. Mhm. Ja, das ist also quasi gelernte oder erlernte Praxis.
Sehr spannend. Also finde ich auch toll, dass es dann eben auch gleich im Kontakt mit Menschen sozusagen trainiert wird, ne? Was hast du da für dich so draus gelernt?
Naja, also der Weg, wie man da hinkommt, man sagt sich, Florian, du hast eine eigene Sexualität, eine erfüllte Sexualität. Warum bist du nicht bereit, den Menschen, die das nicht haben, von diesem Glück und von dieser Erfüllung was abzugeben? Das ist die Sache, die man sich so im Kopf vorstellt. Und dann trifft man das erste Mal auf einen Menschen. Auf einen Menschen, der vielleicht nicht dem typischen Schönheitsideal der normalen Bevölkerung entspricht. Jemand, der vielleicht verkrüppelte Beine hat oder verkrüppelte Arme hat oder sabbert oder Windel tragen muss. Da gehen viele Menschen hin und sagen, das hat mit Sexualität gar nichts zu tun. Das möchte ich nicht. Das fasst mich persönlich an. Das finde ich komisch.
Ja, da gibt's sicherlich Berührungsängste.
Es gibt ja auch Leute, die Straßenseite wechseln, wenn irgendjemand ihnen entgegenkommt, der jetzt vielleicht nicht dem normalen Bild entspricht. Hat nicht nur was mit Behinderung zu tun, das betrifft ja auch Ausländer und was weiß ich. Also alles, wo man sagen kann, alles, was aus Sicht des vermeintlich Normalen eben außergewöhnlich ist. Mhm. So, und die Hauptsache, die ich für mich gelernt hat in dem Zusammenhang, ist, dass ich nicht nur auf dem Papier denke, ich kann für andere Menschen etwas tun und da zu sein, sondern dass ich in der Lage bin, das auch wirklich umzusetzen. dass ich mich auch nicht ekel. Also wenn jemand in die Hose gemacht hat und in die Windel gemacht hat zu einem solchen Termin, ja, dann gibt's nicht immer die Möglichkeit, irgendjemand zu rufen, so nach dem Motto, mach das mal bitte eben sauber. Mhm. Dann muss man das selber machen. Also es ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Sachen, die wir machen. Und das Entscheidendste für mich war festzustellen, dass ich das tatsächlich kann.
Wow. Also ich finde es ganz toll. Dazu fällt mir jetzt gerade ein, betrifft das eigentlich auch Menschen mit geistigen Behinderungen?
Das ist zum Beispiel auch einer der Lerninhalte, die wir bei dieser Ausbildung haben. Wie kommuniziere ich mit Menschen, insbesondere mit Menschen, die vielleicht nicht in der Lage sind, sich direkt klar mit Sprache zu äußern? Wir haben sowohl geistig behinderte Menschen da, aber wir haben auch Wachkoma-Patienten da, die überhaupt nicht mehr in der Lage sind, mit Sprache und teilweise auch nicht mehr mit Augenbewegungen zu kommunizieren. Das heißt, wir lernen dort die sogenannte basale Sprache zu verstehen. Wenn ich einen Menschen berühre, stelle ich fest, wie ist seine Atemfrequenz? Wird er ruhiger? Oder fängt er an, irgendwie zu zittern? Oder geht das Zittern zurück? Wird er, ja, man merkt das ja manchmal, wenn ein Mensch viel ruhiger und entspannter wird durch Berührung. Auch das lernen wir zum Beispiel im Rahmen dieser Ausbildung, um einen Menschen auch achtsam zu lesen, so nenne ich das mal, damit wir letztendlich nichts machen, was dem Klienten eben nicht gut tut. Das ist ja einer der Prämissen, die wir bei uns haben. Wir sagen, es gibt bei uns keine Tätigkeit, egal was wir machen, ohne Auftrag. Wir müssen also ganz bewusst normalerweise gefragt werden, darf ich dich treffen zu einem Date oder zu einer Begegnung? Es muss also klar geäußert werden. Schwierig wird das in den Fällen, wo ein Dritter entscheidet, zum Beispiel eine Einrichtung, die sagt, hier haben wir einen Wachkoma-Patienten und wir halten es als Betreuer für angemessen, dass dieser auch wieder Körperlichkeit spüren darf. So, und dann ist es sehr schwierig für uns, denn wir bekommen ja von einem Dritten gesagt, dass angeblich einer was möchte. Und dann müssen wir wirklich durch vorsichtiges Herausfinden, durch Probieren wirklich schauen, ob es dem Menschen gut tut, was wir machen. Und wenn wir feststellen, es tut ihm nicht gut, weil er sich aufregt auf einmal und diese Aufregung ist ja keine freudige Aufregung, sondern er findet es vielleicht sogar unangenehm, dann würden wir uns auch zurückziehen.
Das finde ich sehr gut, weil das wäre jetzt wirklich meine Frage gewesen. Wie kann man denn feststellen bei jemandem, der eben, wo die Kommunikation so schwierig ist, wie bei einem Wachkoma-Patienten, ob dieser Mensch das überhaupt möchte, ne? Weil ich denke mir auch, dass der Anspruch ja sein sollte, nichts gegen den Willen eines anderen Menschen zu sein. Man kann ihn ja auch nicht dazu zwingen, jetzt Berührungen zu wollen oder das als angenehm zu empfinden oder wie auch immer.
In so einem Fall bauen wir natürlich schon ein wenig auf die Erfahrung des Betreuungspersonals, das offensichtlich eine Notwendigkeit sieht, dass dieser Mensch Berührung notwendig hat. Was immer der Grund ist, kriegen wir nicht immer hundertprozentig gesagt, aber wir kriegen dann teilweise schon gesagt, wir stellen fest, dass der Junge oder das Mädchen gerade wieder in einer Phase ist, wo sie total unruhig ist. Auch als Wachkoma-Patient kann man eben auch körperliche Unruhesymptome zeigen. Und diese Betreuer haben sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Sexualbegleiter jemanden mit Wachkoma besucht hat, dass er durchaus die nächsten 3-4 Wochen innerlich zur Ruhe kommt und nicht mehr so zittert oder was man auch immer an Symptomen haben kann dafür. Und das ist zumindest mal die erste Geschichte. Ich sage ja nicht, ich stehe ja nicht an irgendeiner Einrichtung an der Tür, klopfe und sage, hallo, hier, ich bin der Florian, ihr habt doch bestimmt irgendwelche Patienten, die ich mal hier betreuen kann. Ja, genau so. So ist es ja nicht. Wir werden ja aktiv gerufen. So. Aber dann, man darf ja nicht vergessen, dass diese Betreuer eine professionelle Distanz zu ihren Betreuten haben. Da findet auch aus rechtlicher Sicht eben keine Körperlichkeit statt. Die Pfleger, das ist auch nicht deren Aufgabe, oder die Betreuer, die haben ganz andere Aufgaben. Das heißt, die Persönlichkeit eines Menschen, egal ob er eine geistige Behinderung, körperliche Behinderung hat, bleibt in seinem Zimmer. Die Türe ist zu. Der Betreuer kann sich manchmal nur vorstellen, was denn da an Wünschen oder Ideen ist. Sei denn, du hast vorhin den Fall angesprochen, dass jemand übergriffig wird oder es gibt Menschen, die das nicht einschätzen können, mit runtergelassener Hose onanierend im Gang rumlaufen oder im Gemeinschaftsraum sitzen, weil sie mit ihrer Sexualität einfach nichts anfangen können. So, in den Fällen aber, wo ein Mensch ein Wachkoma hat, schließen wir die Tür und sind mit dem Patienten oder mit dem Betreuten alleine. Und da ist dann tatsächlich für uns die Aufgabe herauszufinden, ob das, was uns der Betreuer gesagt hat, was angeblich als, sag mal, als Anspruch des Wachkoma-Patienten da ist, ob das auch stimmt. Und das können wir in den Fällen, wo die Menschen nicht mehr kommunizieren können, nur durch diese indirekte, sogenannte basale Kommunikation herausfinden. Heißt also, entspannt sich jemand, zum Beispiel jemand, der Spastiken hat, entspannt er sich, wenn ich ihn streiche? Gehen die Augen ganz schnell hin und her, wenn ich zum Beispiel den Kopf streiche? Oder im Gegenteil, werden die Augen auf einmal ruhig? Die Atmung wird langsam, die Atmung wird ruhig. Man sieht den Brustkorb regelmäßig heben und senken und nicht mehr auf einmal aufgeregt. Das sind alles Themen, die wir zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung lernen. Und da wir uns nur begrenzt in Theorie damit beschäftigen können, ist diese Ausbildung tatsächlich durch echtes Erfahren unter Anleitung.
Das heißt, du hast dich vielleicht auch schon mal als Proband zur Verfügung gestellt, damit jemand anderes mit dir ausprobieren konnte, wie das am besten zu handeln ist?
Natürlich gehört das dazu, dass wir im Rahmen der Ausbildung uns gegenseitig unterstützen. Das ist auch die Frage, wenn jemand zum Beispiel eine geistige Behinderung hat, wie nimmt man Kontakt mit einem Menschen auf? Auch das wird in Zweiergesprächen theoretisch geübt. Theoretisch deshalb, weil wir natürlich nicht behindert sind und unsere Verhaltensweisen vielleicht dann doch anders sind als in der Realität, aber wir bereiten uns auf potenzielle Eventualitäten eben vor und versuchen das in dem Miteinander dann auch schon mal proaktiv zu verarbeiten.
Ja, ist vielleicht ja auch gar nicht mal schlecht, sich mal in die Rolle des anderen hineinzuversetzen auch, ne? Also ich kenne das aus der Schauspielschule, wir haben das auch mal gemacht im letzten Jahr. Da wurden wir ans Klinikum Großhadern eingeladen und sollten eben für die Medizinstudierenden die Patienten spielen. Und ich musste vorher eben genau die Symptome lernen und auch wissen, wie ich mich dazu verhalte, damit die Studierenden dann halt auch wirklich auf die Schliche kommen konnten, was ich dann für eine Krankheit habe und so. Das war sehr spannend, auch für uns. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt auch ein bisschen vor.
Ja. Nein, also im Miteinander in der Ausbildung spielt das keine Rolle. Aber es gibt eine Veranstaltung, die nennt sich Tantra Meets Handicap, wird von einer lieben Münchner Kollegin von Deva Buscha veranstaltet am Chiemsee. Und dort treffen Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammen und lernen dort, ich nenne es jetzt mal Tantra. Tantra im Sinne von Berührung zulassen, wie gehe ich mit mir und meiner Sexualität um. Man nennt das Sexual Empowerment. Das heißt also, man lernt im Grunde mit sich und seinen Bedürfnissen ins Reine zu kommen, sie überhaupt erstmal kennenzulernen und so weiter. Und dazu zählt in diesem gemeinsamen Miteinander, dass die Menschen mit Behinderung denjenigen, die keine Behinderung haben, vorgeben, welche Behinderung sie haben.
Ah, okay.
Das heißt also, wir als ich nenne uns klassisch immer Läufer, also die nicht irgendwie im Rollstuhl sitzen oder sonst was. Wir werden dann gezwungen, zum Beispiel auf einem Bein zu hüpfen, also als wenn wir eine körperliche Behinderung haben. Oder wir werden gezwungen, wir müssen auf den Boden robben, um einfach auch mal im Bewusstsein sich festzuhalten, dass das nicht einfach nur irgendwie etwas ist, ach guck mal, der ist behindert, sondern es hat eine echte Auswirkung auf den Menschen. Und diese Auswirkung muss man aber selber spüren, um achtsam zu sein im Umgang mit den Betroffenen.
Finde ich sehr gut. Also man lernt sicherlich viel auch über Menschen an sich irgendwie, ne?
Ich glaube, wenn du Menschen fragst, die eine Sexualbegleitung in Anspruch genommen haben, dann wirst du in der Regel in glückliche Gesichter schauen. Egal, was sie sich gewünscht haben. Wir haben auch durchaus Sexualbegleiter, die sich nicht so offiziell nennen, sondern die sich zum Beispiel Berührer nennen, weil sie die Menschen nicht nur körperlich, sondern auch seelisch berühren wollen. Auch das ist eine Art und Weise, wie man das Ganze klassifizieren kann. Ich bleibe dann grundsätzlich erstmal bei der allgemeinen Bezeichnung Sexualbegleiter oder Sexualassistenz. Aber natürlich sind wir juristisch gesehen Prostituierte. Wir müssen also wie alle anderen Prostituierten uns anmelden, die Schulung beim Gesundheitsamt machen und so weiter.
Habt ihr auch einen Hurenpass dann?
Ja, den habe ich. Mhm. Ist für mich letztendlich egal. Wenn der Staat das gerne so einordnen möchte, dann da gibt's ja auch Diskussionen, ob das Tantra dazugehört oder nicht. Und das ist mir alles egal. Wenn einer sagt, das ist so, dann ist das so, weil es meine Arbeit nicht tangiert. Das ist mir im Grunde egal. Aber der große Unterschied zu einer klassischen Prostitutionsleistung, weshalb das üblicherweise auch bei vielen Menschen mit Behinderung einfach nicht funktioniert, ist der Umstand, dass Prostituierte Dienstleistungen verkaufen. Du gehst dahin und sagst, ich hätte gerne erst Oralsex, dann hätte ich gerne Vaginalsex und dann hätte ich gerne Analsex und dann noch dieses und jenes, was weiß ich. Ich buche also in Katalogen. Das gibt es bei uns nicht. Wir sind für die Zeit, wo uns ein Mensch bucht, das ist tatsächlich so in der Begleitung, sind wir Partner auf Zeit. Und es darf sich alles entwickeln oder eben auch nichts. Es gibt Menschen, gerade autistische Menschen zum Beispiel, deren Kopf ist voll, was sie alle haben wollen. Aber wenn es in eine Begegnung geht, sitzen die eine Stunde lang da und schaffen es gerade, deine Hand zu halten.
Okay.
Mehr passiert nicht. Ich weiß, was der Mensch sich wünscht und vorstellt, aber ich kann nicht auf ihn zugehen und sagen, ich helfe dir jetzt mal und mach das jetzt einfach, was du dir wünschst. Sondern nichts ohne Auftrag, er muss es äußern. Deshalb glaube ich, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass 90% meiner Begegnungen gar nicht sexuell im klassischen Sinne sind, sondern es mehr darum geht, um Nähe, Zärtlichkeit, Zuneigung, mal wieder in den Arm genommen zu werden. Ich habe einen Fall, wo mir gesagt wird, ich würde mich mal wieder so freuen, dass mich mal keiner mit irgendwelchen Gummi- oder Latexhandschuhen anpackt, sondern wie jeden anderen Mensch einfach mal in den Arm nimmt. Solche Bedürfnisse stillen wir, indem wir das machen.
Das ist sehr berührend, finde ich. Also allein schon das auszusprechen, dass mal jemand sagt, hey, ich möchte auch mal wieder ohne Latexhandschuhe angefasst werden. Und ich glaube, dass dieses Bedürfnis tatsächlich in ganz vielen Menschen vorhanden ist. Also ich weiß, dass in meinem Buch gibt es ja dieses Kapitel über die Tantra-Masseurin, die von ihren Erfahrungen berichtet hat und die ja auch gesagt hat, dass ganz viele Männer vor allen Dingen bei ihr einfach mal das Bedürfnis haben, mal wieder zärtlich berührt zu werden. Die kommen vielleicht mit anderen Vorstellungen dahin. Also das wird ja auch oft verwechselt. Tantra wäre ja auch so ja eine andere Art von Sexualpraktik. Aber letzten Endes geht es auch viel um diese Berührung und einfach mal wieder Zärtlichkeit zu spüren. Und ich glaube, dieses Bedürfnis ist in ganz vielen Menschen vorhanden. Und ein so natürliches Bedürfnis, dass ich es auf die gleiche Stufe stelle oder vielleicht noch auf eine höhere als das sexuelle Bedürfnis irgendwie. Also dieses berührt zu werden, angenommen zu werden für das, was man ist und so weiter.
Einfach Mensch sein. Ja. Ja, nicht irgendwie eine Nummer, Herr Müller in Zimmer 34 oder so, sondern eben als Mensch ernst genommen zu werden, als Mensch in den Arm genommen zu werden, als Mensch wieder fühlen zu können und nicht irgendwo in den Tagesablauf organisatorisch passen müssen. Das Mittagessen wird dir um 10 Uhr schon vorbeigebracht und das Abendessen um 4, weil es in den Ablauf nicht anders reinpasst. Und Menschen wollen nicht verwahrt werden, sondern sie wollen wie Menschen behandelt werden. Und das beinhaltet eben auch, dass man den menschlichen Bedürfnissen nach Nähe und Körperlichkeit irgendwie nachkommen kann.
Ich kann es immer nur wiederholen, ich finde es so toll, dass ihr das macht. Wirklich, also jetzt gerade, weil du das auch vorhin mit der Prostitution angesprochen hast, gibt es ja diese Diskussion, in Deutschland auch das nordische Modell einzuführen. Für alle Menschen, die jetzt nicht wissen, was das nordische Modell ist, das kriminalisiert die Freier und nicht die Sexarbeitenden selbst und Ziel dieses in Anführungsstrichen faktischen Sexkaufverbotes, das in Ländern wie Frankreich und Schweden schon eingeführt wurde, soll es letztendlich sein, Zwangsprostitution und Menschenhandel zu unterbinden. Eins ist ja klar, niemand von uns möchte, dass es weiterhin Zwangsprostitution geben darf. Jetzt stehen aber diejenigen wie ihr, die Sexualbegleitung oder Sexualassistenz machen oder diejenigen, die zum Beispiel im Domina-Studio arbeiten oder so, die stehen auf derselben Stufe oder werden hier genauso mit einbezogen wie diejenigen, die tatsächlich unter Zwang Prostitution betreiben müssen. Und was sagst du dazu?
Also, ich halte das für ausgemachten Unsinn. Angeblich wäre dieses Modell so ein großer Erfolg. Da gibt es allerdings durchaus andere Studien. Natürlich gibt es weniger Prostituierte, die sich offiziell melden, ist klar. Es verschiebt sich in diese klassische Wohnungsprostitution anonym. Wir sprechen vom sogenannten ältesten Gewerbe der Welt. Schon in der Bibel wird darüber gesprochen. Die Prostitution gibt es heute. Also offensichtlich gibt es einen Grund, warum es Prostitution gibt. Wenn ich mir anhöre, was unser Bundeskanzler sagt, er findet es moralisch nicht in Ordnung, dass sich Männer Frauen kaufen. Das kann man so sehen. vergisst aber schon mal in einer diskriminierenden Art, dass es auch Frauen gibt, die Männer kaufen.
Das wollte ich jetzt gerade
das
sagen.
Kann ich gerade schon mal selber bestätigen.
Eben, weil du bist ja jetzt hier ein Mann, der vor mir sitzt und du wirst sicherlich häufiger von weiblichen Menschen deine...
Ich werde sowohl von Männern als auch von Frauen gebucht. Ich bin eben auch jemand, der auch keine Berührungsängste hat, wenn Männer auf mich zukommen wollen. Es gibt Männer, die mit 80 Jahren denken, nach 50 Jahren Ehe, sie sind vielleicht doch schwul und sie würden ganz gerne mal gucken, wie das ist, wenn man mit einem Mann zusammen ist. Auch solche Ideen gibt's dahinter. Aber um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ich halte das für ausgemachten Unsinn. Natürlich ist Zwangsprostitution ein No-Go. Natürlich ist Menschenhandel etwas, was nicht zu akzeptieren ist. Aber ich muss das Modell nicht ändern und mehr oder weniger in meinem Fall Senioren, Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben und sich wieder dem Thema Sexualität in einem geschützten Raum und mit einer professionellen Person annähern wollen, die muss ich nicht auf einmal kriminalisieren. Wir werden da in einen Topf geschmissen, wo ich sage, das geht vollkommen am Ziel vorbei. Es gibt heute schon genügend Maßnahmen, um Menschenhandel zu unterbinden. Es gibt heute schon genügend Maßnahmen, um Internetforen, wo Leute übergriffiges Verhalten gegenüber Prostituierten vielleicht sogar noch positiv hervorheben. Das kann man alles screenen, kann man heute schon machen. Man müsste es bloß tun. Und ich kann mich schlecht hinstellen als Politiker und sagen, wir müssen die Modelle ändern und dann ist das Problem Prostitution weg. Nein, Prostitution wird es auch danach geben. Es ist besser, es offen in dem ursprünglich geplanten Modell zu machen. Aber die Auswüchse, die unbestreitbar nicht in Ordnung sind, den muss man sich anders stellen. Dann darf man nicht hingehen und die Polizeikräfte nochmal um 20% reduzieren oder wie auch immer. Da muss man sie, wenn man ein wirkliches Interesse daran hat, diese Auswüchse zu beenden, muss man etwas tun. Und zwar in der Umsetzung, nicht in Regeln. Die Regeln reichen vollkommen aus. Es wird bloß nicht kontrolliert. Wie viele Bordelle gibt's auf der grünen Wiese, die irgendwo Anzeigen schalten, die aber keine Genehmigung haben, wo nie irgendein Ordnungsamt war, geguckt hat, ob es Notfallklingeln gibt in den Zimmern, wenn also ein Besucher übergriffig wird und solche Geschichten. Es wäre aber möglich, wird bloß nicht gemacht. Und deshalb verstehe ich das Geschrei nicht danach, dass man auf jeden Fall das nordische Modell einführen muss. Ich halte das für ausgemachten Bullshit.
Ich glaube, ein ganz großes Problem dessen, warum es für viele Sexarbeiterinnen, die Missbrauch erleben oder die wirklich Übergriffe erleben, schwierig ist, ist die gesellschaftliche Stigmatisierung. Denn sie müssen sich ja dann bei der Polizei melden, sie müssen ihre Namen offenbaren, es müsste viel getan werden und oft trauen sie sich nicht, weil sie meistens unter anderem Namen arbeiten. Sie möchten nicht, dass ihre Familien herausfinden, was sie tun in manchen Fällen. Und es eben auch diejenigen gibt, die ihnen sogar richtig drohen. Auch davon habe ich gehört, also dass es Stalker gibt, die wirklich sagen, okay, ich weiß, wo du wohnst. Wenn du irgendwas öffentlich machst, dann werde ich deine Familie bedrohen oder wie auch immer. Also die Klarnamen herausgefunden haben und sie deswegen immer in einer Gefahr leben, wenn man diesen Beruf einfach als etwas oder das, was ihr auch leistet, zum Beispiel einfach gesellschaftlich viel mehr anerkennen würde als einen Job, dann wäre dieses Problem nicht so da, weil dann könnte dich ja auch niemand mit sowas erpressen, wenn der Beruf anerkannt wäre sozusagen. Wie hast du das erlebt? Also gibt es da eine Stigmatisierung jetzt aus deinem Umfeld heraus, wenn du erzählst, was du machst?
Also wenn ich erzähle, was ich mache, und dazu muss ich auch nochmal sagen, ich mache es ja nicht alleine, ich mache das mit meiner Partnerin zusammen, wir haben beide die Ausbildung gemacht. Wenn wir in unserem Freundeskreis erzählen, was wir machen, hören wir häufig ähnliche Äußerungen, wie du sie gegeben hast, so nach dem Motto, finde ich total toll, dass ihr das, ich könnte das nicht, aber dass ihr das macht, finde ich total super.
Ach, schön.
Ja, das hören wir ganz oft. Und ich hatte ja auch ein Leben, bevor ich das jetzt gemacht habe. Ich sag dann immer plakativ vom Bankvorstand zum Sexworker. Aber ich habe damit keine Probleme. Ich finde an diesem Job nichts Anrüchiges. Aber mir ist es aber auch schnurzpiep egal, was andere über diesen Job oder über Prostitution sagen oder denken. Jeder Mensch darf seine Meinung haben und jeder Mensch darf auch denken, fürchterlich, bäh. Ich mache aber nicht diese Arbeit für diese Menschen, die sagen, bäh, sondern ich mache die Arbeit für die Menschen, die sagen, super, danke, dass du da bist. Danke, dass ich mich wieder als Mensch fühlen darf. Und wenn man Menschen sieht, die danach mit einem Strahlen nach Hause gehen und sagen, es war so schön, vielen lieben Dank, dann ist es mehr wert als das, was irgendwelche Dritten hinterher sagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wenn man diesen Job macht, dann sollte man ihn nicht machen des Geldes wegen. Es gibt vielleicht junge Frauen, die klassische Prostitution anbieten, die sagen, ich kann sehr schnell sehr reich werden. Vergleich mit irgendwie Büroarbeit oder ähnlichem. Da ist was dran. Aber wenn ich nicht eine innerliche Stärke habe oder gereift bin, ist es ganz schwierig, in diesem Job tätig zu sein. Und dazu dient ja zum Beispiel auch das Prostituiertenschutzgesetz, dass diese Menschen eine entsprechende Schulung bekommen von Gesundheitsamt, dass man ihnen sagt, pass mal auf, das kann passieren, da kannst du dich so gegen wehren und so weiter. Es gibt genügend Netzwerke, wo sich Menschen ja an Hilfeorganisationen wenden können, wenn ihnen irgendwas passiert ist. Das, was du gerade geschildert hast, wenn eine Prostituierte missbraucht worden ist, sage ich jetzt mal so, dass sie sich danach nicht traut, das ist das Gleiche, was eine normale Frau, die keine Prostitution hat, ein Problem hat. Es gibt unheimlich viele Frauen, die sagen, da muss ich mich in Anführungszeichen im übertragenen Sinne nackig machen. Ich muss mich körperlich nackig machen, weil ich irgendwie zu einer Gerichtsmedizinerin gehen muss, die Abstriche machen muss. Will ich nicht, finde ich entwürdigend. Ich muss mich erklären, habe ich einen zu kurzen Rock angehabt und angeblich irgendeinen. Es gibt so viele Frauen, die ich auch persönlich kenne, die den Missbrauch quasi hingenommen haben, ohne hinterher aktiv zu werden. Es ist kein Unterschied zu dem Thema der Prostitution.
Ja, das ist in dem Fall immer noch leider, ich glaube, die mangelnde Ausbildung bei Polizistinnen und Polizisten, dass die eben nicht so richtig geschult werden in vielen Fällen, wie sie damit auch umgehen. Also das Problem höre ich immer wieder von Missbrauchsopfern, dass sie einfach auch ganz schlimm befragt wurden. Also dass das nicht psychologisch begleitet wurde, sondern dass das wirklich für sie sehr, sehr schlimm war und retraumatisierend war.
Viele sagen, es ist eine zweite Vergewaltigung hinterher.
Also so habe ich das auch gehört. Und da du ja jetzt auch, zumindest habe ich das auf eurer Webseite gelesen, mit Missbrauchsopfern zusammenarbeitest sozusagen. Ne? Wie erlebst du das? Also wenn es scheint ja Frauen zu geben, die mit deiner Hilfe wieder lernen wollen, überhaupt Berührungen zuzulassen oder so. Ne?
Deshalb bezeichnen wir unseren Job auch nicht in Anführungszeichen als reine sexuelle Dienstleistung. Ich nenne es ein Zwischenglied zwischen Pädagogik und Therapie. Vielfach bringen wir den Menschen bei, wie sie sich zu ihrem Körper stellen können, einen freien Umgang mit sich und seinem Körper und seiner Sexualität zu bekommen. Viele können die Sexualität, wenn man gerade geistig behindert ist, überhaupt nicht einordnen, aber Menschen, die schon mal eine Sexualität gehabt haben, zum Beispiel Missbrauchsopfer, denen zeigen wir wieder, wie man sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen kann. Dass man eben nicht dreckig ist und nicht schmutzig ist oder wie man das immer sagen will, dass man nicht der letzte Abschaum ist. Das ist ja häufig das, was viele Menschen in so einer Situation von sich selber empfinden, weil sie sich als Beschmutzmissbrauch auch psychisch fühlen. Und einem Menschen dann zu zeigen, du bist toll, so wie du bist, auch mit deinen Schwächen, auch mit deinen Sorgen, auch mit deinen Nöten, das ist schon fast eine therapeutische Arbeit, die wir damit machen.
Habt ihr da auch eine psychologische Schulung für bekommen?
Haben wir im Rahmen unserer Ausbildung am Rande mitgemacht. Aber das ist etwas, was man, glaube ich, entweder mitbringen muss, eine gewisse Empathie, so nenne ich das jetzt mal. Aber ich habe auch zusätzlich noch eine Ausbildung gemacht zur Sexualberatung. Bin gerade dabei, noch eine Paar- und systemische Beratung als Ausbildung zu bekommen, um diese Beratungsaspekte noch weiter in meine Arbeit mit und an dem Menschen noch einzubauen.
Ich finde das sehr erstaunlich, dass es überhaupt Frauen gibt, die Opfer von Missbrauch sind, die auf so eine aktive Weise wieder versuchen, also das über eine körperliche Annäherung zu verarbeiten oder sich wieder anzunähern. Also finde ich auch toll. Und
stell dich deinen Dämonen im Grunde, ja? Also wenn du zu einem Therapeuten gehst, der dich berät, der wird dir irgendwann sagen, du kannst in deinem Schneckenhäuschen sitzen bleiben oder aber stell dir die Frage, möchtest du wieder zu deinem alten Leben zurück? Hast du eine schöne Sexualität gehabt? Vermisst du die? Dann musst du irgendetwas tun und dich dem stellen. Was könnte man Besseres machen, als jemanden zu finden, der keinerlei Ansprüche an dich erhebt? Ja, ich bin als Sexualbegleiter niemand, der sagt, du musst dies machen, jenes machen, sonst was, sondern wo ich wirklich theoretisch ganz passiv dabei bin und sage, was möchtest du? Der andere setzt alle Grenzen. Das ist egal, wenn einer sagt, ich möchte nur am Kopf gestreichelt werden, Nackenmassage, was auch immer. Das kann man alles mit mir umsetzen, weil ich keine eigenen Ansprüche habe. Er muss keine Erwartungshaltung erfüllen. Und so kann man sich tatsächlich ja, langsam wieder dem Thema annähern. Thema Nacktheit ist zum Beispiel da auch ein großes Thema, ne? Wir haben auch Menschen, die sagen, ich möchte gerne berührt werden, aber nur angezogen. Ja. Bis man sich erstmal so weit geöffnet hat, das ist tatsächlich eine Form von gelebter Therapie, so nenne ich das mal. Wir sind also die Umsetzer dessen, was man in einer Traumatherapie, wie auch immer, mit dem Therapeuten bespricht.
Wahnsinn. Also ich habe mir jetzt schon die Frage gestellt, auch beim Zuhören, wie stark dich das eigentlich mitnimmt psychisch. Also ob das für dich nicht manchmal so ist, weil du kriegst ja viel von anderen Menschen mit, auch nicht schöne Sachen, ne? Oder auch Bedürfnisse. Wie gehst du damit um? Hast du einen Weg gefunden, um das irgendwie auszugleichen? Oder bist du eine so starke, gefestigte Persönlichkeit, dass du sagst, ach, ich habe irgendwie damit überhaupt kein Problem?
Ich glaube, letzteres tatsächlich so. Meine Freunde sagen immer, der Florian ruht in sich selbst, der hat eine super Resilienz. Mich bringt nichts aus der Ruhe. Das mag auch mit meinem alten Job zusammenhängen. An der Börse war natürlich immer viel los. Da muss man auch stressresistent sein. Letztendlich ist es ja nichts anderes als Stress, was man hat, wenn man mit Situationen nicht klarkommt. Und ich habe damit tatsächlich kein Problem. Ich kann das gut einordnen. Meine Partnerin und ich, wir sprechen auch manchmal über das, was uns da passiert. Wir versuchen das gemeinsam einzuordnen. Wir versuchen gemeinsam unsere Schlüsse draus zu ziehen. War das jetzt gut? War das verbesserungswürdig fürs nächste Mal? Und solche Themen. Also mich persönlich tangiert das also gar nicht negativ. Aber es ist durchaus eine Gefahr. Du musst, wenn du diese emotionale Nähe zulässt. Du schenkst ja auch wirklich eine emotionale Nähe, wie bei einer Partnerschaft. Du musst selber gefestigt sein, damit dich nicht ein Helfersyndrom ereilt. Ne? Das ist dann gehst du daran kaputt, das ist der erste Punkt. Und du darfst selber nicht sexuell bedürftig sein. Also es ist nicht die Aufgabe von mir, meine Sexualität damit zu befriedigen, indem ich irgendwie mit jemandem intim werde.
Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr vielleicht sogar auch einen Supervisor oder eine Supervisorin habt, die dann nochmal für Fragen, wenn es Probleme gibt oder so, zur Verfügung steht?
Das ist natürlich so. Im Rahmen unserer Ausbildung haben wir natürlich Ausbilder, die wir auch fragen können, wenn mal irgendwie etwas unklar ist. Oder wenn wir sagen, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich bin mir da nicht so sicher, habe ich das jetzt richtig gemacht? Oder wie seht ihr das aus eurer Erfahrung raus? Das gibt selbstverständlich. Aber trotzdem muss man die Mehrheit dieser Sachen mit sich selbst ausmachen. Das ist einfach so. Es gibt auch Supervisionsberichte. Das heißt also, wenn wir eine Begleitung gehabt haben, erfolgt in anonymisierter Form die Darstellung, was ist passiert, wie haben wir uns gefühlt, wie hat sich der Klient gefühlt, gab es etwas, was wir hätten besser machen sollen und so. Und dann ergibt sich da manchmal schon, du hast da was beschrieben, warum hast du das jetzt so und so gemacht? Und dann gibt es dann auch mal den ein oder anderen Gedankenhinweis, beim nächsten Mal könntest du das zum Beispiel so machen.
Ist das eigentlich so? Also ihr habt ja das große Glück, dass du und deine Partnerin das teilt und euch darüber unterhalten könnt. Ist das bei ihr genauso? Also hat sie da, schleppt sie das auch nicht mit nach Hause oder?
Also sie ist auch ähnlich gestrickt wie ich. Das ist schon mal ganz wichtig. Gleichwohl, jeder nimmt unterschiedliche Situationen auch anders auf. Also es ist gar nicht so selten, dass Klienten auch von uns gehen.
Also sie sterben.
Genau, die sind dann gestorben und das nimmt einen zum Beispiel auch mit, weil man über eine längere Zeit auch eine persönliche Bindung mit einem Menschen aufbaut. Das ist schon so, dass wir traurig sind und nicht sagen, ach Mist, jetzt ist ein Kunde uns weggefallen, jetzt verdienen wir kein Geld mehr. So ist es nicht. So, und damit muss man umgehen können, aber wir sind da sehr ähnlich gestrickt. Und für die Fälle, wo wir nicht ganz sicher sind, haben wir uns gegenseitig, wo wir uns dann auch schon mal in den Arm nehmen können und sagen, kriegen wir schon hin.
Das finde ich echt schön. Hast du eigentlich jetzt immer noch den Job an der Börse?
Den habe ich schon lange abgegeben.
Aber ist das dann dein Hauptberuf jetzt sozusagen?
Es ist nicht mein Hauptberuf. Als Mann kannst du davon auch mit Sicherheit nicht leben. Ich glaube auch, es ist gut, wenn man davon nicht leben muss. Das ist ja das gleiche Thema wie bei der Prostitution. Wenn ich jeden Job annehmen muss, ist die denkbar schlechteste Voraussetzung. Das bedeutet, ich mache das momentan nebenher. Ich habe ja gesagt, die Sexualberatung ist ein Thema für mich. Das werde ich dann auch noch mit anbieten zukünftig, was allerdings dann eine professionelle Trennung hat aus der Beratung. Und das andere ist die Sexualbegleitung. Das wird nicht miteinander vermischt. Also ich ziehe mir nicht meine eigenen Klienten in der Sexualbegleitung heran. Das ist nicht okay.
Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du als Mann oder dass ein Mann wahrscheinlich nicht davon leben könnte, das heißt auch in der Sexualbegleitung, werden Frauen häufiger gebucht?
Ja, definitiv. Es ist, glaube ich, so, dass wir sagen können, auch Frauen haben natürlich Bedürfnisse, aber wenn die Frauen, ich sag mal, ihre Bedürfnisse nicht regelmäßig ausleben, dann wird auch die Libido geringer. Das ist Fakt. Das heißt, wenn also einer überhaupt noch keine Erfahrung hat und dann 25 oder 30 ist, wie soll der sexuelle Wünsche haben als Frau? Das ist ganz, ganz selten. Bei den Männern ist das anders. Die werden in dem Moment, wo sie in die Pubertät kommen, haben die Lust auf Selbstbefriedigung, auf Sexualität. Das geht ins hohe Alter rein. Das heißt, die Nachfrage nach Begleitungen ist von den Männern deutlich höher als von den Frauen.
Ja, ich kenne das auch schon aus anderen Bereichen. Auch in der Prostitution ist es ja so, dass Männer, es gibt sie, aber sie werden viel seltener gebucht, weil es bei Frauen scheinbar auch noch eine Schranke im Kopf gibt, für Sex überhaupt Geld zu bezahlen. Also das ist schon etwas, wo bei vielen ein Hindernis entsteht im Denken. Und insofern ist das ein sehr bekanntes Problem. Und ich frage mich, ob das eben noch an unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung oder an unserer Erziehung auch noch liegt, dass eben Frauen sich da noch nicht ihre eigenen Bedürfnisse so zugestehen oder sagen, hey, ich brauche jetzt mal einfach jemanden, der mich umarmt oder mit dem ich Sex haben kann, selbst wenn ich dafür bezahle. Vielleicht ist es immer noch nicht so weit, wie wir denken, dass wir sind.
Sagen wir mal so, du wirst in Deutschland verschiedene Regionen haben, die vielleicht ländlich geprägt sind. Da würde niemand auf die Idee kommen oder nur wenige auf die Idee kommen, das umsetzen zu wollen. In den Regionen, sag mal Rhein-Main oder Rhein-Ruhr, wo 10 Millionen, 15 Millionen Menschen ziemlich nah beieinander leben, da ist es mit Sicherheit etablierter. Aber du wirst hier, wenn du mal schaust, nach Sexualbegleitern suchst, überhaupt nur vielleicht 50 bundesweit finden. Und davon sind dann auch nur mal vielleicht 10% Männer.
Okay, also du bist eine sehr seltene Erscheinung.
Das stimmt.
Dann bin ich ja sehr froh, dass ich dich heute vors Mikrofon bekommen habe und freue mich sowieso, dass wir uns jetzt mal in Ruhe austauschen konnten, weil das ging ja in Essen ein bisschen unter. Aber ich danke dir sehr für diese Art von Aufklärung auch und ich hoffe sehr, dass ihr von diesem nordischen Modell, sollte es eingeführt werden, nicht betroffen sein werdet oder dass es da eine Lösung gibt. Denn ich finde das sehr wichtig, was ihr tut und ich hoffe, dass das auch weiterhin erhalten bleiben kann. Und wünsche euch jetzt erstmal alles Gute damit und dir viel Erfolg auch als Sexualberater.
Herzlichen Dank.
Ja, danke auch an euch, dass ihr dieser Folge gelauscht habt. Wenn sie euch gefallen hat, hört gerne mal in die vorherigen Folgen rein. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an kontakt@antjemoenning.com oder über Instagram oder Facebook, denn ich plane auch eine Folge zu machen, in der ich eure Fragen beantworten möchte.